Flugforensik. Ein Absturz und seine Geschichte. Ein Podcast von Benjamin Denisch und Andreas Speth. Bilder, Videos, Dokumente zu jeder Folge auf flugforensik.de.
Überraschung, herzlich willkommen zu einer Bonusfolge Flugforensik mit Benjamin Denisch
und Andreas Speth.
Im Grunde ist das sogar eine zweigeteilte Bonusfolge. Hier seid ihr im ersten Teil, hier geht es ein bisschen um die Geschichte unseres Podcasts, um eure Fragen und unsere Antworten darauf und um einen Ausblick auf das, was wir für den Herbst und Winter geplant haben. Der zweite Teil der Bonusfolge ist tatsächlich so eine Art Überraschungsgeschenk für unsere Subscriber im Business Class Support bei Apple Podcasts und für die Patrons. Diese Folge werden wir separat hochladen und da geht es um einen Absturz in der Schweiz, Andreas.
Ja, das war vor 60 Jahren ziemlich genau, am 4. September 1963. Und damals ist ein wunderschönes Flugzeug, nämlich die Caravelle der Swiss Air, abgestürzt nach dem Start in Zürich. Es gab 80 Tote, ein sehr tragischer Fall.
Diese Folge zum Absturz von Durenesch werden wir als eigenen Take bei Patreon und für die Apple Podcast Business Class Supporter hochladen. Jetzt kommen wir zu den Namen unserer First Class Patreons. Wir bedanken uns herzlich bei Thomas Kühnes, Stefan Frese, Michael Lerch, Daniela Arni, Jens Knauer, Matteo MD11, Daniel Schöner, Leon F., Jesper Lausen, Ricardo Stelter, Stefan Kirschsieper, Kevin Kausemann, Fotis T., Lukas Willibald, Flossentier, Andreas Linsen, Klaus Erwüst, Gazi Legas, Daniel Schlegel, Andrea Elia Berchtold, Fabian Pfister, Andreas Agazzi, Christina Schaffner, Sven Christian, Michael Harms, Daniel Freiesleben, Raya Katz, Felix Keller, Manu S., Ira Adam und Kai Michael Poppe.
Herzlichen Dank an euch alle für die Unterstützung von uns beiden.
Ja, und der Dank gilt natürlich auch all jenen, die uns zum Beispiel über Merchandising-Bestellungen unterstützen in unserem Fanshop. T-Shirts, Hoodies, Aufkleber, Kaffeetassen, Jacken, whatever. Da kriegen wir auch immer eine gewisse Provision pro Bestellung. Das hilft uns, die Produktionskosten und die Recherchereisen zu finanzieren zum Beispiel. Aber dazu ein bisschen später mehr. Wir sind aber natürlich auch schlichtweg froh, wenn ihr uns einfach nur hört, in Anführungsstrichen, oder uns folgt und mit uns interagiert. Ab und zu kriegen wir zum Beispiel bei Instagram oder YouTube die Aufforderung, erzählt doch mal ein bisschen mehr über euch. Ja, da sind wir sehr zurückhaltend, denn das soll hier kein Laber-Podcast werden, wenn man diese Folge mal ausnimmt. Wir sind eher zurückhaltend, aber diese Folge wollen wir mal nutzen, um ein paar eurer Fragen zu beantworten. Wir hatten zuletzt sogar auch explizit darum gebeten. Und die erste, die stelle ich dir jetzt mal. Die Frage kommt von unserem Stammhörer Carsten NR10. Und ja, sie ist ganz basal. Wie habt ihr beide euch eigentlich kennengelernt?
Ja, das war interessant, denn Benjamin hat früher beim Spiegel gearbeitet und dort hat er aber dann etwas sehr Seltenes geschafft. Er hat nämlich sozusagen eine Tochterfirma gründen dürfen vom großen, mächtigen Spiegel, den wir Journalisten alle als großes Vorbild immer schon empfunden haben im Spiegel. Das war nämlich eine spezielle Streaming-Plattform, eine Bezahlplattform für Luftfahrtfans. Die hieß Planestream. Und da kam Benny irgendwann darauf, Mensch, da brauche ich noch einen guten Mitstreiter und irgendwie jemand, der vor der Kamera oder auch manchmal hinter der Kamera irgendwie Dinge mit mir macht. Und das war ich. Also Benny hat mich angesprochen und wir haben daraufhin uns kennengelernt und haben ein paar echt spannende Filme gemeinsam gedreht. Die Bandbreite reichte wirklich von den Färöer Inseln über Kapstadt bis nach Montreal. Da haben wir uns kennen und schätzen gelernt und gemerkt, dass wir auch gut zusammenarbeiten können. Und das haben wir jetzt sozusagen auf diese Weise hier fortgesetzt.
Das ist komplett richtig, das kann ich bestätigen.
Danke.
Falls ihr euch übrigens fragt, was aus Planestream geworden ist, der Spiegel hat das Projekt leider nicht fortgeführt, aber ich bin sehr froh, dass ein Teil meiner alten Crew die Marke am Leben erhalten konnte. Die ist heute auch wirklich erfolgreich. Ihr kennt sie vielleicht mit dem immer noch sehr Marigold-gelben Logo unter dem Namen Plane Mania. Phil und Thomas Job machen heute vor allem Livestreams, Planespotting-Livestreams von Flughäfen in ganz Europa und an dieser Stelle sei Plane Mania recht herzlich gegrüßt.
Hallo Phil.
So, ich glaube, wir können uns die nächste Frage vornehmen.
Ja, da war nämlich die Frage von Connor Dollmann heißt er. Wie seid ihr auf die Idee mit dem Podcast gekommen?
Okay, da muss ich ein bisschen Anlauf nehmen. Also die erste Idee hatte ich, als es Serial gab, diese National Public Radio Podcast-Serie aus den USA, True Crime, hat mich auch sehr beeindruckt und ich hatte die Idee, dass man das auf Flugzeugabstürze bringen kann. Und ich hatte relativ früh komischerweise gleich einen Arbeitstitel im Kopf und so eine Soundästhetik. Und das war entlehnt aus dem David Lynch-Film Eraserhead. Ich spiele mal ein kurzes Sample ein von einem Lied aus diesem Film.
Interessant, dass du da auch eine Postcard-Idee hattest nach diesem Song.
Ja, also das ist der Titel In Heaven Everything is Fine. Das ist aber überhaupt nichts fein beim Flugzeugabsturz, also natürlich ganz im Ernst. Meine Faszination für das Thema, das habe ich glaube ich schon mal in einer anderen Folge kurz angedeutet, rührt unter anderem daher, dass bei Abstürzen oft ein Mini-Detail, wirklich eine millimeterschmale Bohrung oder so, eine Katastrophe auslösen kann. Und ich selbst bin ehrlich gesagt, ich gebe es hier offen zu, nicht mehr in der Lage, ein IKEA-Regal ordentlich aufzubauen. Deswegen habe ich so eine Faszination und so einen Respekt vor der Präzisionsarbeit der Ingenieure in der Luftfahrt und gleichzeitig vor den fatalen Folgen, die es geben kann, wenn irgendwas mal nicht stimmt oder passt. Also daher gab es die Grundidee. Dann gab es noch eine Zutat ein paar Jahre später, nämlich eine Recherche, die rumlag. Also ich habe was recherchiert, konnte das aber nie veröffentlichen und vollenden. Tatsächlich aus Planestreams-Zeiten. Und da ging es um die deutsche Charterfluglinie Penn International und den Absturz bei Haslo. Und das wurde dann später unsere erste gemeinsame Folge. Es kam so, als Andreas und ich einige Monate, nachdem ich nicht mehr beim Spiegel war, uns mal getroffen haben in einem Biergarten in Berlin-Lichterfelde, habe ich Andreas gesagt, du, ich sterbe, wenn ich nicht irgendein Projekt habe und mich journalistisch wieder aktiv verwirklichen kann. Hättest du Lust mit mir, einen Podcast, eine Folge zum Fall Penn International umzusetzen? Und ja, du hast dich überreden lassen.
Das war sehr erstaunlich, weil nämlich, das war wirklich eine Art von Koinzidenz, von der du nichts wissen konntest, weil ich habe mich, weil ich ja aus Hamburg stamme, und zwar der einzige Fall, den es je gab in der Nähe von Hamburg, dieser Absturz bei Haslo 1971. Ich habe mich schon als Jugendlicher, als Kind fast noch mit diesem Absturz beschäftigt. Ich war erst 5 Jahre, als der passiert hat, bis damals habe ich mich mitbekommen natürlich, aber als ich so 12, 13 war, habe ich schon mich damit befasst und Dinge nachgelesen. Also du hast da quasi bei mir offene Türen eingerannt. Was du noch erwähnen musst, war, dass du in der Zeit, wo du das hattest, diese Idee, dass du da einen eher administrativen Job übernommen hast und eben nicht mehr im journalistischen Tagesgeschäft bist seitdem. Und deswegen hast du, glaube ich, erst recht dieses Bedürfnis gehabt, aber diese wichtige Ader ja weiter auszuleben.
Was ich damals allerdings mir nicht gedacht habe, wie aufwendig es wird, diese Idee umzusetzen. Und damit kommen wir zu einer Frage von Raya in the Sky. Wie viele Stunden Produktionsaufwand oder Arbeit stecken in einer Episode?
Die musst du antworten, das weiß ich nämlich nicht genau.
Ja, es sind so, also ich sitze jetzt nicht immer mit einer Stoppuhr da, aber es sind alles in einem circa 50 bis 60 Stunden Arbeit im Schnitt pro Folge, pro Episode. Das hängt auch immer ein bisschen von der Länge ab.
Da bin ich selbst geschockt, weil das wusste ich auch nicht. Und ich bin natürlich remote hier in Hamburg und mache deswegen nicht all diese technischen Details, allein diese Liebe zum Schnitt oder auch wie Benny oft die unfassbarsten Leute in den abgelegensten Winkeln der Erde aufspürt, die irgendwie irgendwann vor 40 Jahren an einem Absturz beteiligt waren irgendwo. Das ist auch von mir aus volle Hochachtung und großes Erstaunen. Aber das ist wirklich eine Menge Zeit und das ist vor allen Dingen deine Zeit, Benny. Also auch dafür vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Wenn ihr uns hört, ist das ja der schönste Lohn. Dafür lohnt sich die Arbeit. Claudies World fragt, ich frage dich mal, Andreas, das ist, glaube ich, viel interessanter als meine Antwort, hättet ihr beide selbst gerne Piloten werden wollen?
Die Antwort ist nein. Ich werde es komischerweise sehr oft gefragt und es liegt ja irgendwie auch nahe, weil wenn man sich heute anschaut, wer Luftfahrt-Podcasts macht oder wer sich mit Luftfahrt auch als Journalist oder als Schreiber oder als Buchautor beschäftigt, das sind eben meistens Leute, meistens ja Männer leider nur, aber die eben auch geflogen sind oder selber fliegen, zumindest Privatpilotenlizenz haben. Ich habe das komischerweise nie gewollt. Ich habe natürlich schon ganz früh mich mit auch in Cockpits getummelt, auch im Flugzeug während des Fluges. Also als Jugendlicher durfte ich das schon manchmal machen. Fand es zwar toll, aber ich wollte auch immer sehr gerne reisen und sozusagen von den Reisezielen das in Ruhe kennenlernen und nicht immer nur hin und zurück fliegen, was sie ja im Wesentlichen tun. Und quasi nur immer eine Maschine zu bedienen und Knöpfe zu drücken, auf die Dauer fand ich das sozusagen als Lebensinhalt zu wenig. Deswegen wollte ich auch nie Pilot werden, ganz ehrlich. Und jetzt haben wir hier eine Hörerin, Manu S., die hat wirklich eine ganze Liste von Fragen geschickt, die ich alles sehr spannend finde. Ich fange mal mit der ersten an. Die Frage an uns beide ist, wann war jeweils unser erster Flug? Und zwar wann, wohin, womit? Benni, wie war denn das bei dir?
Ja, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ich war, glaube ich, 8 so in etwa. Und ja, ich bin groß geworden in West-Berlin, was ja luftfahrtmäßig eh eine ganz spannende Geschichte ist. Und mein erster Flug ging mit Monarch oder Monarch, ja. Aber wir haben Monarch gesagt, einer britischen Fluglinie, die es seit ein paar Jahren leider nicht mehr gibt. Und der Flug ging in einer A300, in einem Airbus A300, gleich mal mit einem Whitebody-Jet von Berlin nach Las Palmas auf Gran Canaria. Und ich weiß noch, dass es ein Foto von mir gibt, wie ich das da die Treppe auf den Kanaren runterlaufe, vor dem schönen Airbus. Da kam ich raus und hatte noch ganz, ganz doll lockige Haare, der jugendliche Benny. Also daran kann ich mich bis heute gut erinnern.
Ja, bei mir war es genau 10 Jahre früher, nämlich im Jahr 1973. Da war ich 7 und wir wohnten natürlich in Hamburg, damals auch schon. Damals war aber Fliegen, selbst Charterfliegen, vergleichsweise sehr teuer. Und da haben meine Eltern irgendwie, wir hatten Freunde in Spanien und wollten nach Südspanien, nach Malaga. Und so haben meine Eltern dann irgendwie sehr kompliziert, ich fand das auch etwas mühsam als Kind schon, ab Düsseldorf einen Flug gebucht, pauschal irgendwie nach Südspanien. Und wir sind dann mit dem Auto, was also schon eine Tagesreise war, nach Düsseldorf gefahren, haben übernachtet bei Freunden und sind dann mit einer Back 111, und es war von der German Air, zunächst nur Düsseldorf-Frankfurt geflogen. Das war mein allererster Flug Düsseldorf-Frankfurt in der Back 111 von German Air, um dann umzusteigen mit einer anderen German Air Back 111 nach Malaga zu fliegen. Und das hat mich wirklich, dieser erste Flug, schon total getriggert.
Und da schließt sich der Kreis, denn der erste Fall von Flugforensik, da ging es auch um eine Back 111 von Pan International.
Exakt. Das habe ich da erzählt. Das war auch wirklich für mich ein besonderer Anlass nochmal auch für diese Folge, genau.
Kommen wir zu einer weiteren sehr schönen Frage von Manu S. Andreas, was ist dein Lieblingsflugzeugmuster? Also außer der Concorde, das hast du ja schon oft erzählt, aber genau. Welches wäre auf Platz 2?
Ja, das ist auch gar nicht schwierig, weil da habe ich definitiv eins und das ist vielleicht manchmal überraschend. Das ist die Boeing 707. Die finde ich einfach von der Ästhetik, und es geht auch vielen Leuten so, die ich kenne, von der Ästhetik mit ihren 4 Triebwerken, sehr schlanker Rumpf, sehr gute Proportionen, einfach das schönste Flugzeug. Und vor allen Dingen ist es halt wirklich der klassische Jetliner. 1958 hatte sie Premiere. Ich liebe sie bis heute.
Und noch eine Frage, speziell für dich, lieber Andreas. Was war das spannendste und prägendste Luftfahrtereignis, über das du je geschrieben oder recherchiert hast oder das du eben auch selbst erlebt hast?
Ja, also da habe ich länger nachgedacht sogar, weil ich habe halt echt viele gehabt, weil sozusagen mein beruflicher Lebensinhalt ist ja genau der, eben nach spannenden Luftfahrerlebnissen zu suchen und dann drüber zu schreiben. Ich würde mal 2 nennen. Also prägend auf jeden Fall, das hat auch mit unserem Podcast zu tun, war meine Erfahrung, dass ich glaube, das war etwa 98 in den USA war und die rekonstruierten Trümmer von TWA 800, das war ein Jumbojet der TWA, der 1996 vor New York in den Atlantik gestürzt ist, da wurden die Trümmer aus dem Meer geborgen und wurden in einer Halle in Long Island wieder aufgebaut zu den Ermittlungen. Da war ich drin, auch in dem rekonstruierten Flugzeug im Oberdeck, das war absolut unfassbar und gespenstisch. Wir werden noch den Fall irgendwann aufgreifen, vermutlich. Das war das eine. Und das andere sozusagen aktive Erlebnis, muss ich sagen, war mein Schwerelosigkeitsflug, also ein Parabelflug, und zwar mit den Russen, damals noch Sowjets, glaube ich. Das muss gewesen sein, 92, während der ersten ILA in Berlin und damals vom damals gerade verlassenen sowjetischen Flughafen Sperenberg bei Berlin mit der Iljuschin 76, mit ESA-Astronauten zusammen, haben wir 15 Parabeln geflogen über Brandenburg und das war unfassbar.
Wow, 15 Parabeln, wow.
Ja, soll ich jetzt mal die nächste Frage stellen? Genau, die Frage war nämlich speziell für Benjamin, da muss ich sie ja auch stellen. Als Flugzeugleihe vom Dienst, so schreibt Manu S. so schön, was war das Interessanteste oder Überraschendste, was du bisher im Rahmen des Podcasts gelernt hast?
Also ich lerne in jeder Folge wirklich was dazu und das sage ich jetzt nicht nur aus Koketterie, das ist wirklich so. Vielleicht mal exemplarisch 3 Sachen, die mir besonders intensiv in Erinnerung geblieben sind. Da wäre einmal die Concorde-Folge, da hast du mir nochmal deutlich gemacht, wie unbequem im Grunde dieses famose Flugzeug war, gemessen an heutigen Business-Class-Maßstäben, und die Concorde war ja nun wirklich nicht günstig her von den Flugpreisen her. Das hat mich doch überrascht und deswegen habe ich mir im Nachhinein auch nochmal genau Filme über das Interieur der Maschine angeguckt. Dann hat mich sehr, sehr berührt unser 2. Fall Swissair 111 oder 111 bei Peggy's Cove, Halifax in Kanada. Da gibt es diese Funkaufnahmen mit den Fluglotsen. Man hört, wie ruhig und besonnen die Piloten sind, während sie im Todeskampf sind im Cockpit. Es brennt an Bord und ja, da kriege ich bis heute eine Gänsehaut, selbst wenn wenn ich jetzt drüber spreche, das ist sehr, sehr beeindruckend. Ich habe den allergrößten Respekt vor der Arbeit. Und umso schrecklicher, dass dieser Fall dann auch tödlich ausgegangen ist. Ja, und der Fall, der mich vielleicht emotional am meisten gefordert hat, ist der, der sich vor den Toren meiner eigenen Heimatstadt Berlin ereignet hat. Interflug in Königs Wusterhausen. Und da speziell die Art, wie intensiv die Erinnerungen bis heute sind bei Menschen, die ja in sehr fortgeschrittenem Alter sind, wie viele Tränen da geflossen sind und wie wenig Aufarbeitung es im Grunde gab in den Jahren danach in der DDR und eigentlich bis heute. Das hat mich, ja, das hat jetzt nicht so viel mit Luftfahrt zu tun, aber das hat mich wirklich tief berührt.
Da wollte ich gerade mal einhaken, weil das bei mir nämlich mit dem Haslow-Fall so ähnlich war, weil ich eben auch mit Zeitzeugen, das fand ich unfassbar, dass die 50 Jahre später hier vor meiner Haustür in Hamburg quasi noch sich daran erinnern konnten. Und es ging mir da ähnlich wie dir bei Königs Wusterhausen. Was ich noch kurz als eine Mini-Anekdote erzählen will aus diesem Fall Haslow. Es kam später ein Kameramann, der mich immer filmte für eine Nachrichtensendung, zu mir und sagte, hey, ich habe zu Hause einen Teil von dieser abgestürzten Black 111, die 71 bei Haslow auf die Autobahn gestürzt ist. Wenn du willst, schenke ich es dir. Und es kam raus, er war mit 15 mit seinem älteren Bruder, der Fotograf war, nach dem Unfall an der Unfallstelle und hat einfach ein Stück mitgenommen. Ich habe es hier neben mir liegen, eine kleine Strebe mit also ausgerissenen Nieten, hat er mitgenommen. Es wurde mir also nach 51 Jahren hier auf den Tisch gelegt. Das war auch eine Folge unserer Recherche, die ich wirklich unglaublich fand. So, wir haben schon kurz davon gesprochen, dass Benny, und das war ja für uns wirklich ein Meilenstein bei Flugforensik, dass wir dank eurer Unterstützung der Patreons in der Lage waren, jetzt auch zum ersten Mal eine selber finanzierte Recherchereise zu machen für eine neue Folge. Und dafür war Benny gerade im extrem heißen Bologna in Italien und hat sich um das Thema Ustica gekümmert. Deswegen muss ich das mal von Benny hören. Er hat ja auch sehr schön gepostet, wie ihr vielleicht gesehen habt, während dieser Reise immer schöne Instagram-Posts gemacht auf unserem Flugforensik-Instagram-Kanal. Also auch danke dafür, Benny. Aber was hast du da gelernt und wie interessant war diese Reise für dich?
Also zunächst einmal war es ein ganz tolles Gefühl, fliegen zu dürfen, in einem netten kleinen Hotel übernachten zu dürfen auf Kosten unserer Hörerinnen und Hörer. Das hat der Sache nochmal einen ganz anderen Drive und Sinn gegeben, natürlich aus meiner Sicht. Also wir stecken die Einnahmen, die nach Abzug aller Produktions- und Lizenzkosten noch hängen bleiben, stecken wir eben in die Recherche. Und die erste Auslandsreise führte mich jetzt nach Italien. Es geht um einen Fall aus dem Jahr 1980, den Absturz einer Itavia DC-9 vor der Insel Ustica nördlich von Sizilien. Das ist ein Fall, der ist so ein bisschen die MH370 oder der Fall MH370 Italiens, der ist nach 43 Jahren immer noch nicht genau aufgeklärt und das spaltet die Menschen dort. Ich war in Bologna, es war in der Tat, wie du gesagt hast, wahnsinnig heiß, vor allen Dingen am ersten Tag 37 Grad Celsius und ich habe sehr, sehr viel getrunken. Ich war in einem Museum, in dem das Flugzeugwrack im Rahmen einer Kunstinstallation wieder errichtet oder aufgebaut wurde. Licht und Geräusche drumherum, sehr beeindruckend. Das ist ein krasser Ort.
Ich muss sagen, ich war auch schon mal dort in diesem Denkmal, wo das Wrack wieder aufgebaut ist in Bologna. Und das fand ich unfassbar beeindruckend. Und da steht sich auch der Kreis zu dem, was ich eben gerade vorher gesagt habe. Denn das hat mich natürlich sehr erinnert an dieses teilweise wieder aufgebaute Wrack von TWA 800. Bloß dort diente es Ermittlungszwecken und wurde auch heute inzwischen leider verschrottet, das Ganze nochmal. Aber in Italien ist es halt ein lebendiges Denkmal, wo die Leute wirklich täglich hingehen. Und jetzt also wirklich so lange Zeit, über 40 Jahre später, und wie ich ja auch bei dir gesehen habe, es ist immer noch in Italien Tagesthema, auch in den Zeitungen, in den Medien, neue Theorien, neue Behauptungen. Das ist sicherlich einmalig, aber das Denkmal an sich kann jeder besuchen, ist extrem beeindruckend.
Also, warum die Maschine abgestürzt ist, das ist bis heute unklar, aber ziemlich sicher ist, dass es irgendeine Form der menschlichen Einwirkung gab. Entweder eine Bombe, die in der hinteren Galley platziert war, oder, und das glauben die meisten Angehörigen und viele, mit denen ich gesprochen habe, eine Luft-Luft-Rakete, abgefeuert von einem der vielen Militärjets, die in dieser Nacht über dem Mittelmeer unterwegs waren oder an diesem Abend. In Italien kennt wirklich, muss man sagen, fast jeder diesen Fall unter dem Namen La Strage di Ustica, das Massaker oder das Blutbad von Ustica. Wie man sich vorstellen kann, eine komplizierte Recherche und das ist unter anderem der Grund dafür, dass diese Folge auch nicht die nächste wird, obwohl ich schon viel im Kasten habe. Ich habe auch schon ein paar Nachrichten bekommen, also das kriegen wir nicht hin. Aber ich habe auf jeden Fall mehrere Interviews geführt, habe Aufnahmen im Museum gemacht, das bearbeite ich jetzt nach und nach und die Folge wird voraussichtlich, sagen wir mal so Ende Oktober, Anfang November kommen. Wir, also Andreas und ich, wir treffen uns nach unserer kurzen Sommerpause, nach den Ferien Ende August zu den nächsten Aufnahmen und da haben wir auch zwei spannende Fälle.
Ja, das sind zwei, wenn man so sagen darf, ikonische Fälle, die sehr vielen Leuten aus verschiedenen Gründen sicher im Gedächtnis sein dürften. Zum einen ist es ein Absturz einer United Airlines DC-10 1989 in Sioux City, Iowa, ist das, glaube ich, der Bundesstaat, wo das Flugzeug manövrierunfähig geworden war, vorher durch Hydraulikprobleme und Triebwerksausfall. Und dadurch, dass das der Pilot geschafft hat, nur mit den Triebwerken zu lenken, gab es zwar trotzdem einen Absturz beim Land, bei der Notlandung, aber es sind auch viele Menschen überlebt und das ist eine fliegerische Meisterleistung gewesen, wie sie im Bilderbuch steht. Also Sioux City DC-10 United 89 ist der eine Fall. Und soll ich den anderen auch nennen gleich?
Nur zu.
Ja, gut, ich wollte mich nicht so unbescheiden hier mit allen Fällen nach vorne drängeln. Aber das ist auch ein Fall, der persönlich für mich schon interessant war in meiner jungen Karriere damals. Das war 1996. Damals ist ein Charterflugzeug voller deutscher Touristen abgestürzt. Und zwar in der Karibik, in der Dominikanischen Republik. Nach dem Start dort ein Flugzeug von der türkischen Airline Bilgin Air, eine Boeing 757. Und hier gab es Probleme mit falschen Messwerten im Cockpit. Es war bei Nacht, es war über Meer. Die Maschine ist dann, also der Pilot hat ihre Orientierung verloren aufgrund der falschen Messwerte, sind abgestürzt, alle kamen ums Leben. Es hat eine riesige Diskussion ausgelöst damals um das berühmte Thema Subcharter. Und wenn ich eigentlich im deutschen Reisebüro bei einer deutschen Airline buche, warum fliege ich dann mit einer türkischen Airline in die Dominikanische Republik? Sind die sicher? Diese ganzen Themen kamen damals sehr massiv, monatelang auch in die Bundesregierung, wurden sogar Gesetze geändert daraufhin. Also auch ein sehr spannendes Thema.
Also darauf könnt ihr euch freuen. Sioux City, die nächste reguläre Folge erscheint am 1. September. Und überhaupt, auch das hoffentlich eine gute Nachricht für euch, versuchen wir ab jetzt in einen 4-Wochen-Rhythmus zu kommen. Im Grunde schon beginnt bei der Folge, die wir separat hier hochladen, zum Absturz von Dürrenesch für all unsere Patrons und Apple-Subscriber. Ab dann wirklich alle 4 Wochen ein neuer Fall. Wir probieren es zumindest. Sioux City, Bilgin Air, Ustica und noch einiges mehr. Lasst euch überraschen. Ja, ich würde sagen, wir wollen ja keinen Naber-Podcast machen und haben jetzt schon fast so eine knappe halbe Stunde geredet. Für alle, die uns jetzt hier hören, also euch alle, haben wir jetzt einen kleinen Vorgeschmack auf die Bonusfolge Teil 2, den Absturz der Swiss Air in Dürrenesch, die wir, wie gesagt, in einem zweiten Audiotake separat hochladen werden. Ein Absturz, Andreas hat es eingangs gesagt, von einer Caravelle der Swiss Air vor ziemlich genau 60 Jahren.
Schreckliche letzte Spuren der Caravelle-Maschine der Swiss Air, die einige Minuten nach dem Start in Kloten bei Dürrenesch im Kanton Aargau am Boden zerschellt ist. Und wenn auch wie durch ein Wunder in diesen beschädigten Häusern keine Opfer zu beklagen sind, die Katastrophe ist auch so die größte der schweizerischen Luftfahrt. 80 Tote, 74 Passagiere und 6 Besatzungsmitglieder.
Die Leute denken ja immer, die Landung sei das Schwierigste beim Fliegen. Das ist aber nicht so, es ist umgekehrt. Der Start ist zwar nicht schwierig, aber das Gefährlichste.
Die Beerdigung war das Schlimmste in meinem Leben. Der Gemeindehausplatz war voll Menschen. Ich stand mittendrin und war so eingeengt. Ich fühlte mich unter diesen Menschen einsam.
Was mich ganz besonders bedrückt hat eigentlich, war, ich habe einen Fuß gefunden und die Haut war aber noch, oh, nur die Haut, kein Fleisch, bis halt auf Kniehöhe. Und der Fuß hatte rot lackierte Zehennägel, das bedeutet, was ein Flight Attendant war, weil die meisten Passagiere waren ja Bauernfamilie da aus dem Dorf Umrikon.
Ja, also eine sehr, sehr bewegender Vorfall, den wir hier dokumentieren können. Wir waren sehr erstaunt, wie viele Menschen wirklich so lange danach, 60 Jahre später, noch existieren, die sich daran selber erinnern können oder wo zumindest noch sehr spannende Dinge jetzt noch rauskamen dazu. Und das Ganze könnt ihr hören, Benny, wo?
Entweder als Business Supporterin in der Apple Podcast App, Supporter oder Supporterin, oder eben bei Patreon auf der Website oder in deren App. Voraussetzung ist natürlich, dass ihr Patreon von Flugforensik seid, uns also unterstützt. Das geht im Monat ab etwa 3 Euro los, inklusive der Gebühren und der Mehrwertsteuer. Das First Class Abo ist das teuerste. Dazwischen ist die Business Class. Diese Folge zu Dürrenesch gibt es für alle 3 Supportklassen bei Patreon. Ja, womit ich dann auch schon wieder beim Dank sagen bin an die Supporter in der Business- und Economy-Class, die aus der First Class habe ich es eingangs genannt, das sind unsere aktuellen Unterstützer. Alexander Große, Jimmy, Sabine Kretschmer, Ludger Schlautmann, Volker Wegner, Vincent Leuthold, Nina Koppig, Sandy D., Johannes Fleischmann, Antje Rosebrock, Elena Pfeil, Thorsten, Tim Inkenperschke, Andreas Jeindl, Fehl Weber, Jens Hörburger, Jan-Tore Kutschan, Alois Weber, Miriam Mockbar, Micha Koniflex, CS, Felix, Philipp, Dirk Lute, Annike, JSA von dem Reimersbache, Nina, Hannes Werning, Hendrik Schröder, Lawrence E. King, Roman Frauenberger, Susanne Mörke, Timo Schröder, Kerstin Ludwig, Lars Glück, Henning Jensen und Romana Lindinger.
Ach, und Peter, Dankeschön.
Danke Sie an alle und wir hören entweder gleich wieder bei unserer Bonusfolge zu Dürrenesch oder aber am 1. September zu Sioux City. Bis dahin, happy and safe landings von mir.
Und vorher ganz sichere Starts von mir. Tschüss.
Tschüss.